Buongiorno, ciao, da bin ich wieder mit einer neuen Episode zum Thema Chianti Classico. Schön, dass auch du wieder dabei bist, wenn es heißt Auf ein Glas Wein mit Nina in Chianti. Ich bin übrigens Nina und ich liebe Chianti Classico und will auch dich wieder mitnehmen in meine Chianti Classico Welt. Heute treffe ich meinen Gesprächspartner nicht auf einem Weingut wie sonst oft so, sondern in einem Restaurant. Und das ist ja nicht so ganz weit weg vom Thema, denn die meisten Weine werden ja produziert, um getrunken zu werden. Und das machen halt einmal viele Menschen in einem Restaurant. Und ich möchte in dieser Episode nicht über Wein im Allgemeinen im Restaurant sprechen, sondern natürlich über Chianti Classico im Restaurant und aus der Sicht eines Sommeliers. Was sind so die typischen Eigenschaften von Chianti Classico aus der Sicht eines Sommeliers? Und deswegen bin ich heute in einem, so kann man wirklich sagen, weltweit einzigartigen Restaurant in Salzburg, also in der Stadt, in der ich lebe. Nämlich im Restaurant Icarus im Hangar 7. Und hier treffe ich, und das freut mich wirklich sehr, den gastronomischen Serviceleiter des Hangar 7, Florian Kempinger. Hallo Florian.
Hallo Nina.
Wir beide kennen uns schon ziemlich lange und wir zwei sitzen hier im Restaurant Icarus. Das Restaurant ist im Moment geschlossen und daher leer, wir sitzen also alleine. Und wir sind umgeben von diesem architektonischen Juwel, dem Hangar 7, mit all seinen Flugzeugen, die historisch sind, mit Helikoptern, viele Formel-1-Autos und viel, viel mehr noch aus der Red Bull-Welt. Der Hangar 7 ist ja ein Museum und Besucher können kommen und können diese historischen Flugzeuge und alles, was ich gerade erwähnt habe, besichtigen. Und man findet auch im Hangar 7 gleich eine große Anzahl verschiedener gastronomischer Angebote. Da ist sicherlich das Herzstück das Restaurant Icarus mit seinem weltweit einzigartigen Gastkochkonzept. Dann das Café Carpe Diem, das für die Museums- und Hangarbesucher gedacht ist. Die Medibar, die einlädt mit einem umfangreichen Cocktail- und Getränkeangebot sowie Barfood. Dann noch die 360 Bar, die direkt unter der Kuppel des Hangars 7 schwebt, spektakulär zu erreichen ist. Und mit einem besonderen Augenmerk liegt das Angebot auf den hauseigenen Organics-Getränken vom Hause Red Bull und daraus kreierte Cocktails, aber auch einem umfangreichen Champagner- und Schaumweinangebot. Denn der Hangar ist ja auch eine Event-Location als solches. Und last but not least gibt es in den Sommermonaten die Outdoor-Lounge mit dem Schwerpunkt Barbecue, die dann geöffnet ist, wenn der liebe Petrus den Salzburgern gnädig ist, also bei Schönwetter. Und dieses gesamte kulinarische Angebot kommt aus einer einzigen Küche, vom wunderbaren Küchenteam rund um Martin Klein. Und all die Weine, die hier getrunken werden, kommen aus einem einzigen Weinkeller, der ja dementsprechend groß ist, aber vor allem großartig in seiner Auswahl. Hier findet man Weine aus der ganzen Welt, von bekannten und unbekannten WinzerInnen, junge und gereifte Weine, vor allem aber wahre Besonderheiten und Raritäten. Und kurzum, ein Paradies für Weinliebhaberinnen und Weinkennerinnen und alle anderen auch. Jetzt ist es aber so, bevor wir zwei loslegen, ganz dem Titel des Podcasts folgend, auf ein Glas Wein mit Nina in Chianti, haben wir beide ein Glas Wein an unserer Seite. Und ich habe mir heute was Besonderes einfallen lassen. Ich habe mir gedacht, ich bringe einfach einen Wein mit. Und du weißt nicht, was es ist. Das ist jetzt mein Vorteil. Ja. Und wir verkosten, würde ich vorschlagen, ganz einfach gemeinsam den Wein. Und vielleicht kannst du uns ein bisschen teilhaben lassen an deinen Eindrücken, die du beim ersten Probieren von diesem Wein, du hast keine Ahnung, ich freue mich drüber. ich gebe es ganz ehrlich zu, das ist lustig, was du so hast. Also, lieber Florian, herzlichen Dank einmal. Chin chin, wie man so bei uns sagt. Und jetzt, ja, it's your turn.
Ja. Vielen Dank auch für die Einladung von meiner Seite. Ja,
sehr gerne.
Ich habe mich schon extrem lange darauf gefreut, dass wir mal Zeit haben, im Rahmen hier im Hangar 7 zu plaudern. Es ist unüblich, dass die Gäste die Weine selber mitbringen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt wirklich diesen Wein gemeinsam trinken können, wobei ich, wenn du Wein mitbringst, immer etwas voreingenommen bin, dass es aus der Toskana, aus dem Herzen des Chiantis
könnte passieren.
Deswegen, das eine oder andere kann man natürlich schon vorwegnehmen, aber jetzt probieren wir mal.
Probieren wir mal. Schau mal, was du dir dabei denkst.
Okay. Also das Auge verrät ja schon ein bisschen, es ist noch ein bisschen rubinhellfarben, vielleicht ein Wasserrand. Da wird man optisch schon auf einen jüngeren Wein gehen, wenn man schon ein bisschen ins Detail gehen darf. Die Aromatik, etwas ein karger Boden vielleicht, etwas rustikal oder steiniger, muss man sagen, wo die Reben vielleicht stehen. Auch trotzdem noch sehr fruchtintensiv. Also es ist von der ersten Aromen her, geht's noch eher in eine jugendliche Richtung. Und auch am Gaumen leicht trinkfreudig, muss man sagen, unkompliziert, wenn man, ohne dem Wein jetzt zu nahe zu treten, aber einfach ein Wein, der Freude macht.
Das soll ja Chianti Classico im Allgemeinen sein, der
genau,
soll Freude machen.
Man verbindet ja immer den Chianti Classico auch mit der bisschen italienischen Lebensgefühl.
La Dolce Vita.
Genau so ist es. Und ja, deswegen, ja, ich würde auch beim Chianti Classico bleiben. Karg oder kühlere Region, also ich würde auch von den Gemeinden her im Banzano eventuell bleiben. Und ja, von den Jahrgängen nicht zu alt gehen, sehr jung.
Sehr viel richtig, lieber Florian. Gratuliere von Herzen. Nur der Ort war falsch.
Okay.
Aber sonst kannst, muss ich dir gratulieren.
Da kannst du vermutlich mehr ins Detail
ja,
gehen.
Also es ist ein Wein vom Weingut Poggiorino aus Rada in Chianti. Das ist dieser kleine Fehler ist übertrieben. Es sind genau 10 Kilometer Unterschied. Rada in Chianti ist aber genau das, was du gesagt hast, kühlere Region. Es ist wahrscheinlich eine der kühlsten im Chianti überhaupt. Und die Lagen von Piero, also von Poggiorino, die sind ja, wir waren ja schon mal auch gemeinsam dort, ja. Eingebettet ja. Von Wald. Und Wald sorgt immer für kühlere Winde, weil einfach der Wald insgesamt 3-4 Grad kühler ist und somit ist die ganze Umgebungstemperatur auch für die Reben insgesamt kühler. Ja. Die Böden in Rada sind auch eher karg, weil auch hoch. Rada liegt relativ hoch als solches. Die Rebanlagen von Piero liegen so zwischen 450 und 500 Metern, also das ist jetzt nicht ganz niedrig, sagen wir es mal so. Und es ist der Jahrgang 2021. In meinen Augen, das sind die Jahrgänge, die zum Teil jetzt schon am Markt sind, aber auch noch vieles auf den Markt kommt. Und in meinen Augen einer der schönsten Jahrgänge, die das Chianti Classico in den letzten 15 Jahren gezeigt hat. Witzigerweise, und da kann ich auch dich als Zuhörer darauf hinweisen, habe ich mit Piero im Jahr 2021 regelmäßig Podcast-Folgen gemacht über das Wetter, über die Vegetation. Mhm. Und wenn man da interessiert ist, ich verlinke das dann in den Shownotes, dann kann man sich diese Episoden auch nochmal anhören und ein bisschen live von Piero sozusagen erfahren, wie sich das Wetter 2021 entwickelt hat. Und am Ende haben wir dann ein Roundup noch gemacht, über wie sich das 21er entwickelt hat. Und das ist ganz interessant. Und ich finde, da schmeckt man auch ein wenig in den Wein.
Ja.
Ich hoffe, er schmeckt.
Er schmeckt sehr, sehr gut. Ich habe mich auch noch von unserem gemeinsamen Besuch auf Poggiorino sehr gut und sehr positiv erinnern. Auch wie die Rebanlagen waren, wirklich zwischen den Rebzeilen steinig, karg. Ja. Und das kommt auch im Glas wieder rüber. Und auch der liebe Piero macht da, bringt auch das direkt, was er erntet, auch ins Glas mit wenig Holzeinsatz, ja. Oft auch in Betoneiern eben verarbeitet. Und
Fermentation in den Betontanks, klingt blöd, aber sind Betontanks.
Ja. Und das schmeckt man da auch.
Und er verwendet wieder ausschließlich großes Holz für diese Weine. Nein, Piero ist auch mit fast 40 Jahren Berufserfahrung sicherlich einer der erfahrensten, die im Moment im Chianti tätig sind, muss man ganz ehrlich sagen. 40 Jahre Berufserfahrung, ja. Ich habe auch diesen Wein deswegen ausgesucht, ich gebe es ja ganz ehrlich zu, weil ich ziemlich stolz bin, dass der Wine Spectator diesen Wein, und wir reden von einem Chianti Classico Annata, also von einem Basis Chianti Classico. Das ist jetzt, sind nicht unbedingt die Weine, die große Auszeichnungen von großen Weinjournalisten erhalten. Das sind dann die höheren Kategorien oft oder auch die sogenannten Super Tuscans, die die großen Bewertungen bekommen. Aber dieser Wein ist unter den Top 100 Weinen der Welt auf Platz 40 gelandet.
Gratulation.
Und das finde ich für einen Chianti Classico eine wirklich tolle Leistung auch von Piero und unterstreicht, glaube ich, auch ein bisschen diesen Wein. Für dich, lieber Florian, ist es ja eine wichtige Aufgabe in deinem Alltag für dieses ganze gastronomische Angebot, das ich vorher gerade geschildert habe, Weine für den Hangar 7 zu entdecken, zu probieren und letztendlich zu kaufen, ganz einfach. Wie wichtig sind eigentlich für euch, wenn ich jetzt erzähle von Wine Spectator und dann gibt's ja Robert Parker, ist wahrscheinlich der berühmteste, Chances Robinson und die ganzen italienischen Weinguides, wenn ich jetzt in Italien bleibe, ja, wie die Gambero Rosso oder wie die Italien ist Gambero Rosso oder Veronelli etc., diese ganzen Guides. Wie wichtig sind diese Bewertungen, diese externen Bewertungen von Journalisten oder von Magazinen für euch in der Entscheidungsfindung?
Ja, zum einen natürlich suchen wir die Weine, also wir können auf ein Riesenrepertoire von über 1200 Positionen auf unserer Weinkarte zurückgreifen und dürfen auch mit unserem einzigartigen Gastkochkonzept jeden Monat die Weinbegleitung individuell gestalten. Und ich schicke auch meine Sommeliers gern auf Messen, bin selbst viel unterwegs und man muss immer die Augen offen halten, offen für Neues sein. Man orientiert sich natürlich etwas an den Bewertungen, besonders auch wenn es Neuigkeiten am Markt gibt, neue Weinregionen, neue Weingüter. Es ist ein bisschen ein Leitfaden. Persönlich oder auch wir selbst tun jetzt nicht dem allzu viel Aufmerksamkeit schenken.
Aber ihr kriegt das über Weinmagazine, die Infos, oder über Weinhändler, oder wo bezieht es, wenn du sagst, man muss immer den Augen offen halten, wo kriegt ihr das her?
Messen, Händler, okay, etc.
Empfehlungen wahrscheinlich auch.
Empfehlungen auch, genau, von Kunden immer wieder mal das eine. ja, es hat für den Privaten definitiv, glaube ich, Aussagekraft und auch für die Winzer oder die Weingüter, wenn sie hoch bewertet werden. Es wären auch Weine für denn Robert Parker, wie du sie alle genannt hast, auch vom Stil her gemacht. Man weiß ja auch, was die gerne trinken. Und hohe Bewertung heißt natürlich auch gleichzeitig, dass man auch gut verkauft. Und auch für viele Weingüter ist der beste Wein der verkaufte Wein. Und
ich sage immer, es ist der beste Wein, ist der bezahlte Wein.
Der wirtschaftliche Faktor ist natürlich auch immer in Betracht zu ziehen. Und ja, also wir haben auch, wenn wir sagen, in Bewertung für einen Wein, natürlich nimmt man es gerne mit, aber es ist jetzt nicht ausschlaggebend, dass wir jetzt sagen, wir nehmen den Wein in die Weinbegleitung oder wir listen ihn auf unserer Karte, weil er jetzt 100 Punkte, 3 Gläser oder was auch immer hat.
Also
ist auch ähnlicher gegenüber den Restaurantbewertungen, da sind wir auch eher auf neutralem Boden.
Das ist gut so, finde ich jedenfalls. Jetzt würde ich dich ja ganz kurz vorstellen. Du bist seit 2009, glaube ich, im Hangar 7 tätig.
Genau.
Hast im Service des Restaurant Icarus begonnen und warst kurze Zeit später einige Jahre der Restaurantleiter von diesem Restaurant. Und bist jetzt seit einigen Wochen gastronomischer Serviceleiter und somit für den für sämtliche kulinarische Angebote im Hangar 7 verantwortlich. Und ich möchte dir auch hier noch einmal ganz herzlich gratulieren dazu, denn das ist eine große Aufgabe, eine große Verantwortung. Und du bist jetzt Herr von, wie ich gerade gelernt habe, 1200 Weinpositionen. Das finde ich sehr entspannend.
Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Mache ich natürlich nicht alles alleine. Ohne dem Sommelier-Team wird es nicht gehen, weil eine Betreuung von so einem großen Weinsortiment ist harte Arbeit.
Harte Arbeit, ja.
Und auch, um die richtige Flasche an den richtigen Gast zu bringen.
Ja. Kannst du uns gleich ein wenig mitnehmen in das Restaurant Icarus und uns ganz kurz erklären, was ist eigentlich, weil ich habe schon mehrfach erwähnt, du hast es auch schon gesagt, Gastkochkonzept und weltweit einzigartig. Was ist jetzt eigentlich das Konzept, das Restaurant Icarus?
Ja, hinter unserem Konzept, also was wir seit über, sage und schreibe, 21 Jahren jetzt spielen, ja, wir haben über 250 Gastköche geladen, also sind internationale Superstars, muss man sagen, bis zum einen oder anderen Newcomer, die uns Monat für Monat besuchen. Immer am ersten des Monats ist der Wechsel und dann solange der Monat eben bis zum letzten Tag wird dann die Küche von diesem Gastkoch bei uns im Hangar 7 im Icarus serviert. Das reicht von thailändischer Küche über Klassiker aus Frankreich bis Italien. Also wir bewegen uns da meistens im 2-3 Michelin-Sterne-Bereich oder große Familiengeschichten, große Klassikers und so weiter. Und das wird eben, das Menü wird vom Herrn Klein vor Ort mit dem Gaskoch in Form gegossen und dann, wenn es das Monat an der Reihe steht, zu uns in den Hangar gebracht und dann einen Monat lang von uns serviert. Und wir haben da auch die große Ehre, dann immer die Weinbegleitung dazu zu kreieren.
Wie darf man sich das vorstellen? Also Amateur fährt, Amateur Klein, der Executive Chef des Hangar 7, also aus der Küche, der fliegt oder fährt, wie je nachdem, zum Gastkoch, besucht den vor Ort, bespricht mit ihm das Menü, bespricht auch, so viel ich weiß, man kennt das ja aus TV-Sendungen, wo eben auch zum Teil Lebensmittel, die man bezieht, auch besprochen werden, Produkte. Und dann kocht es den ganzen Monat lang der Gastkoch bei euch oder ist das das Team der Küche?
Das Team der Küche in erster Linie.
Wow. Also das heißt mit anderen Worten, die legen das einen ganzen Monat um.
Genau. Also es ist natürlich, wenn gewechselt wird, ist es wirklich der erste des Monats, ist immer ein ganz aufregender, spannender Tag. Aber
der Gastkoch ist dann auch mal da,
Der Gastkoch ist immer da, also der hat auch immer Team dabei, also die sind so 3 bis 5 Tage, den einen oder anderen Tag im alten Monat, im Vormonat, wo auch das Menü vom Vorgänger essen kann, dann am ersten wird gewechselt.
Man muss ja schauen, ne?
Natürlich, die auch noch mehr halten. Und dann ist er eben noch die nächsten 2-3 Tage wird das dann umgesetzt, schaut natürlich unseren Herren, Damen und Herren auf die Finger und dann wird das im Rest vom Monat von unserem Team im besten Wissen und Gewissen weitergetragen.
Somit ist der erste eines Monats immer ein spannender Tag für euch.
Ja, definitiv, ganz, ganz groß.
Und ich kann mir vorstellen, auch ein recht stressiger.
Ja. Da geht's rund.
Kannst du uns dann auch noch vielleicht erklären, wie ihr dann, ich weiß ja, dass ihr eine Weinbegleitung offeriert zu jedem Gastkochmenü, wie ihr zu dieser Weinbegleitung kommt, wie ihr das zusammenstellt? Kannst du uns da mitnehmen?
Ja, sehr, sehr gerne. Also zum einen natürlich ist ja Mathieu Klein, unser Executive Chef, immer vor Ort beim Gastkoch. Er ist auch seit einigen Jahren unserer privaten Weinrunde.
Das ist auch gut.
Genau. Da hat er natürlich das eine oder andere so sehr viel Weinwissen auch angesammelt und er isst dann auch immer beim Gastkoch das aktuelle Menü und bekommt.
Darf ich auch ganz kurz dich unterbrechen? Er ist ja auch Franzose,
das ist ihm in die Wiege gelegt. Und er sieht natürlich da auch, wird ihm auch die Weinbegleitung schon kredenzt und das Menü und da bekommt er schon immer Eindrücke, was vor Ort gemacht wird, gibt uns den einen oder anderen Tipp mit dazu und dann machen wir uns schon im Vorhinein Gedanken, was passend ist, müssen wir Neueinschaffungen machen, haben wir was im Keller, was dazu passen könnte. Und wir schulen dann auch unsere ganzen Mitarbeiter schon ein bisschen in die Richtung und dann können wir auch das Menü probieren. Mhm. Wenn es schon in Form gegossen ist, am ersten des Monats, am späteren Nachmittag.
Kurz ihr müsst es ja auch lernen,
Wir dürfen das Menü probieren, wir dürfen die Weine probieren und müssen dann auf das Gericht den passenden Wein abstimmen. Das machen wir immer in einem Team von 4-5 Köpfen. Wird da dann das alles.
Stelle ich mir spannend vor, da wäre ich manchmal gerne ein Mäuschen, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Es geht nicht immer friedlich ab, es gibt auch immer Meinungsunterschiede, aber das ist auch gut so.
Ja, das ist ja gut, oder?
Wenn wir die so werden wir nur besser.
Genau, definitiv. Richtig. Ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, ich hoffe, ich darf das, dass ihr vor wenigen Tagen eine ganz, ganz besondere Auszeichnung erhalten habt, nämlich vom Magazin Falstaff. Das ist unter vielen deutschsprachigen Hörerinnen bestimmt bekannt. Und ihr wurdet zum besten Restaurant in Salzburg gekürt, aber nicht nur das. Ihr habt unglaubliche 100 Punkte von 100 bekommen. Mein Kommentar dazu, mehr geht nicht. Gratulation, Wahnsinn.
Ja, vielen, vielen Dank.
Unglaublich. Ich habe das auch im Falstaff gefunden und ich möchte jetzt auch ganz kurz zitieren, was der Falstaff dazu über euch geschrieben hat, weil ich finde das sind ganz gute Worte. Mathieu Klein, eben dieser Executive Chef, von dem wir vorher schon gesprochen haben, zeigt im Icarus Hangar 7 auf eine Weise Konstanz und Exzellenz, die wir einfach mit der Höchstnote bewerten mussten. Jeden Monat ein komplett neues Menü, einen völlig neuen Küchenstil auf internationalem Bestniveau nachzukochen, das ist Handwerk vom Allerfeinsten. Auch der Service und der legendäre Weinkeller sind für diese einzigartigen Anforderungen ideal gerüstet. Gratulation zu einer Teamleistung auf Weltniveau, schreibt der Falstaff über euch. Das finde ich richtig schöne Worte über euch.
Es ist sehr auf den Punkt gebracht. Es ehrt uns wirklich sehr. Es ist auch, ja, wir sind mächtig stolz, das ganze Team, jeder Einzelne ist jeden Tag mit Herz und Vollblut und vollem Einsatz dabei und das ist was zurückgeben und wir auch durften den Preis in Wien im Rathaus entgegennehmen, transportieren ihn aber mit bestem Wissen und Gewissen nach Salzburg zu uns ins Haus und es hat jeder seinen Beitrag in Service wie in Küche. Vom Empfang, jeder leistet seinen Beitrag dazu und es kann sich jeder selbst auch auf die Schulter klopfen und ganz stolz sein.
Du bist jetzt Mitte 30, also unheimlich jung, aber nicht minder erfahrungsreich. Deine Wurzeln liegen, das weiß ich, aus, weil wir uns eben schon ein bisschen länger kennen, in Oberösterreich, du lebst aber in Salzburg. Und kannst du uns erzählen, wie du überhaupt dich entschieden hast, in die Gastronomie zu gehen, zu kommen, wie auch immer, wie es passiert ist, sagen wir es mal so.
Ja, was ich mich so erinnere, ist es sehr früh passiert, muss ich sagen. Es hatte mein Großvater in der Pension eigentlich nichts Besseres zu tun, als eine Jausenstation mit eigener Fischzucht übernehmen, weil er die Langeweile in seiner Pensionierung wurde ihm zu viel und dann hat er sich entschieden, das noch zu machen. War direkt an der Grenze zu Tschechien und da bin ich dann natürlich in den Schulferien auf meinen Eltern ins Auto gesetzt worden und habe ihn wirklich an seiner Seite begleitet und bei ihm sein können, den ganzen Ablauf von den Fischen, vom Aufsperren bis hin zum Rechnung machen und da war ich circa um die 7, 8 Jahre alt, also es war schon ziemlich früh, wo ich in Kontakt mit der Gastronomie bekommen bin und vielleicht auch da meine Liebe dazu entwickelt habe.
Und wie bist du dann in den Hangar gekommen, direkt von der Fischzucht oder hat es da noch ein paar Umwege gegeben?
Da gab es noch Umwege, natürlich muss man auch in der Praxis oder in der Theorie etwas mitnehmen, ja. Da war ich in der Tourismusschule in Bad Lernfelden und dann habe ich 1,5 Jahre in der Schweiz tätig sein können.
Ah, in der Schweiz.
Ganz genau, ganz, ganz tolles Haus, das Chaso Montana, wo ich 1,5 Jahre war, auch ein Michelin-Stern-Restaurant mit eröffnen konnte.
Ah.
Und dann hat es mich doch wieder ein bisschen, zumindest
in die
Hälfte des Weges Richtung Heimat getragen. Und dann war Salzburg der Landeplatz, wo ich mich seit 15 Jahren sehr, sehr wohl fühle.
Wie passender Landeplatz ausgerechnet am Flughafen, weil das haben wir vielleicht noch nicht erwähnt, dass da ganze Hangar 7 am Flughafengelände des Salzburger Flughafens zu finden ist. Und deswegen finde ich jetzt Landeplatz sehr passend. Jetzt bin ich aber neugierig. Weil wir schon so ein bisschen jetzt in die Vergangenheit und deine 7, 8-jährige Jugend zurückgegriffen haben. Kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal Chianti Classico getrunken hast?
Ja.
Wow.
Ich weiß nicht, ob ich schon Alkohol oder Wein trinken durfte.
Das war Alter, müssen wir nicht sagen. Ja.
Aber jeder beginnt natürlich mit einem Schluck Süßwein, da kann ich mich nicht so gut erinnern, vielleicht was ein Sautern oder eine Trockenbeerenauslese aus dem Burgenland. Aber mein erster Rotwein, der mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, ist jetzt vielleicht heutzutage nicht mal dieser Wein, den man trinkt schon tagtäglich, ja. Also ein Villa Antinori. Und ich habe seit Anfang an, habe mir ein bisschen die Stilistik von Sangiovese und die Toskana, einfach ein bisschen die Tannine, nicht nur die Frucht oder so, schöne Zusammenspiel hat mich von Anfang an begeistert.
Haben wir zwei was gemeinsam?
Ja.
Mein erster Schluck Chianti Classico war auch eine Villa Antinori. Das finde ich ja witzig.
Vielleicht gab es im Land nichts anderes damals, aber das war wirklich der Erstkontakt. Und wo man dann auch Recherche macht, Villa Antinori war ja bis in den 60ern ganz, ganz großer Wein zurück. Oder 1960 gab es ja damals schon die Villa Antinori. Und ja, das so kam, war wirklich die ersten Kontakte zum Rotwein. Und das hat mich von Anfang an abgeholt und mitgenommen, wo die anderen die neumodernen, neue Weltfruchtbomben geliebt haben, habe ich einfach die Struktur und das Tannin und den Grip am Gaumen schon immer geliebt von Anfang an.
Piero Antinori hat auch Pioniersleistung abgeliefert für das Kärntner Klassiko. Das muss man mit jedem Respekt sagen. Und du bringst mich auf eine Idee. Das sollte ich einmal zum Podcast-Thema machen, Piero Antinori. Vielleicht bist du ja auch daran interessiert. Das werde ich mir ans Herz nehmen.
Die Bühne kann man ihm definitiv bieten.
Das finde ich ja lustig, dass du da auch, Villa Antinori, das ist spannend. Das haben wir noch nicht, wir haben uns schon öfter getroffen, aber das haben wir noch nicht voneinander erfahren. Ich bin ja so eine, und du hast es jetzt auch ganz kurz angerissen, ich habe ja Bilder im Kopf. Wenn ich Weine verkoste, und bei mir ist es ja so, dass ich ja praktisch nur Kärntner Klassiko verkoste, beruflich bedingt. Wenn ich Weine verkoste, dann habe ich immer so Art Bilder im Kopf. Das sind sehr abstrakte Bilder. Das sind jetzt keine Blumenwiesen oder sonst irgendwas, sondern das sind irgendwie so Eindrücke, Farben etc., die ich abrufen kann, die mich dann wiederum dorthin führen, dass ich mich an den Wein erinnere. Ich kann mir vorstellen, dass du auch so Bilder hast, so für, du kostest ja nicht nur Kärntner Klassiko, du bist ein bisschen vielschichtiger als ich unterwegs, aber ich kann mir vorstellen, dass du auch so deine Eckpunkte, lass mich es mal so formulieren, hast, die für einzelne Weintypizitäten, Weinsorten, Weinregionen etc. Was hast du da bei Kärntner Klassiko? Was triggert dich, wenn es heißt Kärntner Klassiko?
Ja, zum einen das Land Italien, zum anderen die oder der Sangiovese.
Ja, der Sangiovese. Auch wenn ich sage, sie ist weiblich.
einfach Sonne, das Lebensgefühl, trotzdem ganz, ganz große Weine, auch nicht nur in Italien, auch international gesehen. Also du kannst die Weine auch reinsortig nehmen, ganz große internationale Weine oder zu den größten der Weine der Welt an die Seite stellen. Natürlich verbindet man es immer mit Momenten, mit schönen Bildern, auch durch Reisen. Man muss in die Weinregionen fahren, man muss sich das vor Ort anschauen.
Da bin ich sehr überzeugt,
den Kontakt auch zu den Menschen, die die Weine machen, warum sie es machen, wie sie es machen, was sie sich dabei denken oder was sie dabei fühlen. Und wenn man dann einfach in den Weinregionen auch vor den Weingärten steht, wo das wirklich alles passiert, was man dann Jahre später im Glas hat, und das berührt einen, das nimmt man mit, und so hat man auch die Bilder im Kopf.
Und was ist jetzt typisch? Weil ich meine, die meisten sagen ja, Kärntner Klassiko, das ist sauer und das ist tanninhaltig und das ist schwierig, lass mich mal so formulieren. Hast du diese Assoziationen auch? Oder nur
dann
zum
haben
Teil?
Sie bis dato nicht den richtigen Kärntner Klassiko getrunken.
Ja, meine Worte.
Es wird die Weine vielleicht noch geben, wenn man sie sucht. Das ist aber auch in der Vergangenheit.
Glaub mir, es gibt sie noch. Auf Messen treffe ich noch auf sie.
Dann bin ich froh, dass wir die richtige Händlerin an der Seite haben, die uns mit dem richtigen Stoff versorgt, dass wir die Begegnungen nicht haben. Ja, es ist einfach die Toskana, das Chianti Classico selbst, die Hügel, die Landschaft, die Oliven, die Zypressen, die Weingärten dazwischen. Also es ist ja immer malerisch und auch die Ruhe, die dann oft dort herrscht. Man wird wieder ganz geerdet, es scheint die Zeit still zu stehen.
Aber trotzdem sind sie mittendrin in der Zeit, das sage ich immer. Also ich bewundere das so. Die leben wirklich, die machen genauso Business wie wir. Aber sie haben halt auch einen...
Ich spreche nicht von den Menschen, ich glaube sogar eher die Weingärten.
Also du meinst Weingärten, dass die noch mehr Ruhe
finden? Ja, wo einfach Jahrzehnte verstreichen und die Veränderung nicht wirklich spürbar
ist. Spannend.
Also die Energie, die Reben dort aus dem Boden ziehen, was und durch die Weintraube ins Glas transportiert wird. Und das ist in diesem Platz, aber in Chianti Classico schon ganz besonders.
Wobei man schon sagen muss, wie in meiner letzten Episode ja schon besprochen, es wurde auch viel in den Weingärten in den letzten 20 Jahren, 25, 30 Jahren gearbeitet, im Sinne von Qualitätsverbesserung. Also auch da wurde viel geliefert. Es gibt ja nicht nur Chianti Classico, der aus Sangiovese gemacht wird, aus der Toskana. Es gibt ja noch andere Sangiovese-Weine in der Toskana. Brunello di Montalcino, Vino Nobile di Montepulciano, Morellino di Scanzano, um nur die aller wichtigsten anzureißen. Es gibt natürlich mehr. Hast du da für dich einen Unterschied? Weil man könnte ja jetzt sagen, es ist alles Sangiovese und es ist alles aus der Toskana, schmeckt alles gleich. siehst du einen Unterschied? Und wenn ja, was ist der Unterschied für dich?
Ja, man sieht Unterschied, man merkt Unterschied oder man schmeckt Unterschied. Also das ist ja immer... Der Wein oder die Traube wächst natürlich auf dem Boden. Es wird von vielen Klima Faktoren oder von vielen Faktoren beeinflusst, sei es der Boden, sei es das Klima, sei es die Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht, die Sonneneinstrahlung, wie ist das ausgerichtet, in welche Himmelsrichtung etc. Und es kommt schon darauf an, auf welchem Land oder in welcher Region die Trauben stehen. Und das spiegelt sich auch im Glas wieder.
Das berühmte Wort Terroir.
Das berühmte Wort Terroir, das
so
bis hin zum
strapaziert
wird. Mikroterroir. Ja, und
so strapaziert wird, aber es ist halt einfach wirklich so.
Es ist die
so.
Wahrheit und es ist, sind wirklich auch die Einflüsse von der Natur, die Winde, die kühlen Nächte oder die einfach die Einflüsse auch, sei es in der in Italien oder an der Küste, in der Maremma etc.
Morellino zum Beispiel, der hat viel hat ganz andere Aromatik.
Und das schmeckt man auch im Glas.
Ich weiß nicht, ob du schon mal dort warst, aber wenn du aus dem Chianti rausfährst, das ja sehr hügelig ist und das wirklich eben dicht bewachsen ist mit Wald, weil 70% der Fläche des Chianti Classico ist ja Wald. Und dann verlässt du die Gegend und wenn du Richtung Süden fährst, nach Montalcino, dann werden die Wälder zu Feldern. Das heißt, wir haben hauptsächlich Getreidefelder in der Umgebung. Das bringt schon mal ein komplett anderes Klima mit sich. Und wenn du dann noch an die Küste weiterfährst, eben dort, wo der Morellino herkommt, dann ist es dort, ich würde sagen, bretteleben, flach eben an der Küste. Du hast keinen Wald, du hast gar nichts und du hast eben dadurch sehr stark wiederum die Winde, die vom Meer kommen. Und all das macht halt unterschiedliche Weine, unterschiedliche Sangiovese.
Genau so ist es. Und wie wir am Anfang schon eben uns von der Gemeinde geirrt haben, es ist ja nicht nur Gemeinden, es sind ja teilweise Weingärten bis hin zu Rebzeilen. Also die Weine schmecken ja teilweise in einigen wenigen Metern, bringen so unterschiedliche Qualitäten ins Glas. Und da brauchen wir jetzt nicht von großen Regionen, da kann man sich von Gemeinden auf einzelne Weingärten bis einzelne Rebzeilen im Weingarten, das kann man runterbrechen aufs Einzelne. Und es wird andere Qualitäten im Glas ergeben, wobei natürlich der menschliche Faktor da das eine oder andere auch
zu tun hat damit.
Zu tun hat, ja.
Gibt es eigentlich einen Wein, eine Rebsorte, die du mit Sangiovese oder Chianti Classico, also auch international jetzt betrachtet, also wir reden jetzt nicht, dass ich sage, du vergleichst jetzt Chianti Classico mit Brunello, aber du jetzt du zoomst dich raus aus deinem Keller, schaust quasi oben drauf, aus dem Hangar 7 Weinkeller gemeint, und denkst an Sangiovese und denkst dir, sowas könnte ähnlich sein, eine ähnliche Stilistik, gleich ist es sowieso nicht, aber...
Also die Stilistik vom Sangiovese ist ja auch, wenn es reinsortig ausgebaut wird, etwas heller. Also es gibt schon Assoziationen, zum Beispiel in Spanien, wenn ich ins Rioja gehe, würde ich Tempranillo an die Seite stellen. Wenn es Frankreich betrifft, vielleicht in die Rhone, ins Rhonetal mit Grenache, was auch alles immer sehr hell im Glas wirkt, wenn es reinsortig ausgebaut ist, sogar teilweise reduktiver betrachteter Blaufränkisch manchmal in diese Richtung geht. Also jetzt von oben betrachtet gibt es manche, aber Tempranillo kommt den Ganzen schon sehr nahe.
Viele Jahre her habe ich einen sehr interessanten Abend gemacht, einen Verkostungsabend, wo wir blind verkostet haben in einem Restaurant mit einem Winzer aus Italien, also einem Chianti Classico Winzer und einem Winzer aus Österreich. Und der Chianti Classico Winzer hatte nur seine Sangiovese Weine mit und der Winzer aus Österreich, nur seine Blaufränkisch. Und das war sehr, sehr spannend, weil die Leute nicht wussten, wo ist Österreich und wo ist Italien drinnen. Und die Ergebnisse waren sehr überraschend und es war ein sehr lustiger, launiger Abend.
Kann man nachvollziehen.
Meine Rede ist ja sowieso immer, es horcht sich ja bei mir schon fast wie eine Predigt an. Chianti Classico ist ein Speisenbegleiter und kein Kaminwein. Soll heißen, Chianti Classico gehört zum Essen getrunken und ist nicht unbedingt zum Alleine trinken, aufgrund seiner Stilistik, wie er halt einmal ist, gedacht und wird ja auch dort, sprich vor Ort, im Chianti eben genauso gelebt. Deine Aufgabe als Sommelier oder ihr als Team im Hangar 7, habt ihr genau diese eine Aufgabe, den richtigen Wein zu einem Gericht zu finden. Du hast es ja auch kurz vorher erklärt. Also, wie ich sage, den perfekten Speisenbegleiter. Welches Gericht würdest du, was denkst du, wenn du sagst, da passt jetzt Chianti Classico dazu? Also irgendein Produkt, Gericht, whatever, wo du sagst, das schreit ja richtig nach Chianti Classico.
Ja, also Chianti Classico würde ich auch vorm Kamin trinken.
Funktionieren. Okay, ich lasse mich überreden.
Wobei, wenn man es als Speisenbegleiter sieht, also die Weine haben Struktur, die Weine sind auch manchmal fordernd. Deswegen sagt man auch, man kann gerne gut und gerne was dazu servieren. Ich bin vom Gedanken her schon ein bisschen in die Fleischrichtung, wobei, wenn es leicht ist, auf so einmal etwas kräftigere Pasta sein, was auch immer. Auch fleischbasierend, so sieht man sich wieder in Chianti Classico sitzen. Aber ich sag Fleischgerichte, manchmal gegrillt, dunkle Soßen, dunkle Gemüsebeilagen, manchmal so rote Beete, Barbecue, Räucheraromen. Das kann dann auch von der Qualität vom Wein, also von der Wein, nicht die Weinqualität, sondern von der Qualität vom Wein einfach auch von der Daube bis hin zum gegrillten Rind sein. Mhm.
Ich glaube mir, es funktioniert auch mit Fisch, speziell mit rote Rüben, also rote Beete und Fisch. Das ist eine super Kombi mit so einem jungen Chianti Classico, wie man jetzt zum Beispiel
im Glas fermentierten Knoblauch, rote Rübe, Fisch.
Oh Gott, man kriegt Hunger. So findet ihr also den perfekten Match, sage ich jetzt einmal. Ihr arbeitet euch über diese Faktoren ran. Das kann ja nicht jeder machen, so wie ihr im Hangar 7. Ihr habt da absolutes, allerhöchstes Niveau bei der Weinauswahl. Schon einmal. Wir zu Hause tun uns da ja schon ein bisschen schwerer. Du hast ja schon einige Faktoren angerissen. Aber hast du vielleicht für meine Hörerinnen so ein kleines exklusiven Tipp, wo du sagst, achtet auf das, wenn du den perfekten Match finden willst. An was orientierst du dich? Wenn du sagst, du hast jetzt das gekocht, was mache ich heute auf? Hast du einen kleinen Tipp, den du weitergeben kannst?
Ja, wir haben ja jeden Monat die Ehre. Aufgrund unseres Konzepts, dass wir eben jeden Monat zu 7, 8 Gerichten einen passenden Wein finden dürfen. Oft funktioniert es direkt, oft funktioniert die fünfte Flasche nicht, die man aufmacht, oder die verschiedenen Weine. Wir haben natürlich Anhaltspunkte, wo wir uns dran festhalten. Man liest zum ersten Mal das Gericht auf der Karte oder man kocht es zu Hause. Es muss einfach rund sein, stimmig sein am Ende, wenn man es isst, wenn man den Wein dazu trinkt.
Das ist das Ziel. Aber wie
es soll kommt man hin? Es soll am Gaumen der Wein überleben, es soll die Speise überleben, es soll einfach in 99% der Fälle am Gaumen eine wunderschöne Harmonie ergeben und rund sein.
Und du nimmst her die Soße als Anhaltspunkt oder das Fleisch oder ziehst alles auf einen Löffel und
am besten dann, ist wirklich alles auf einen Löffel.
Und dann sagst
ziehen.
Du, und jetzt bräuchten wir Säure, wir brauchen was mit Tanninen oder whatever.
Genau, also der Wein muss sich natürlich das Gericht anschauen. Und alles auf einem Löffel ist am besten. Du findest natürlich, wenn du die einzelnen Komponenten nimmst, Vielzahl von Weinen, die dazugehen, aber es soll natürlich im Mund eine Harmonie ergeben. Alles auf einen Löffel. Und das passende.
Und dann sagen, okay, wie beim Abschmecken, beim Kochen sozusagen.
Ein bisschen Salz, ein bisschen Säure, ein bisschen Tannin. Oft geht der Wein dann unter, dann sagst du, ich brauche ein bisschen was Kräftigeres, ich brauche ein bisschen mehr Frucht, ich brauche die Aromatik spielt eine Rolle. Und das Ganze soll, wie am Anfang schon angesprochen, einfach rund und harmonisch sein. Und da tastet man sich heran. Learning by doing.
Und dann entscheidet ihr einfach noch, in welchem Glas ihr das serviert. Also die Glasform. Also da gebe ich ja zu, da sind wir zwei uns auch nicht immer grün. Da haben wir ein bisschen andere Auffassungen, aber trotzdem, letztendlich hat ja jeder recht auf seine Art und Weise. Welche Glasform greifst du gerne oder mal automatisch so, wenn du sagst, jetzt habe ich einen Chianti Classico, nimmst du eine Tulpenform, nimmst du eine sehr bauchige Form, nimmst du ganz was Kleines, Enges, was würdest du dann empfehlen?
Ich hatte ja einmal die Ehre, bei dem Chianti Classico Club einen Wein aus 10 verschiedenen Gläsern zu bringen, wo noch jeder sein eigenes Lieblingsglas mitbringen durfte. Ich habe dann am Ende des Abends festgestellt, mein Lieblingsglas von zu Hause war nicht sehr passend. Aber es war für mich Spaß beiseite, wirklich ein prägender Moment auch in meiner Weinkarriere, weil du wirklich gesehen hast, wenn du einen Wein aus 10 verschiedenen Gläsern probierst, was mit dem Wein passiert. Und das war wirklich, da konnte man die Augen hochschlagen und sagen, wow, es war wirklich ein Wow-Moment. Natürlich schaut man sich den Wein an, ist er kräftig oder leichter, so geht man mal ein bisschen rein, leichte Weine vielleicht ein bisschen ein kleineres Glas, kräftigere Weine wird man automatisch auf ein bauchigeres Glas gehen, um dem Wein auch den Platz zu geben, die Luft zu geben. du bist ein Fan immer von etwas Kleinerem. Ich würde es manchmal ins Größere geben.
Das macht nichts. Jeder hat auf seine Art und Weise recht.
Genau.
Ist ja auch ein bisschen ein persönlicher Geschmack.
Aber so, es gibt ja mittlerweile extrem große Range an Gläsern, auf die man zurückgreifen kann, auch teilweise auf die Rebsorte heruntergebrochen, und da gibt's wieder Differenzen, ob es das wirklich das richtige Glas ist, also zu 100% das richtige Glas zum richtigen Wein. Ich weiß nicht, ob es das wirklich gibt.
Ich persönlich glaube auch nicht an das Universalglas. Das ist ein guter,
was schon oft vermarktet wurde.
Ein guter Weg, wenn man nicht den Platz hat für viele Gläser, und besser ein gutes Glas als drei schlechte Gläser. Da bin ich schon der Überzeugung auch, dass das schon Sinn macht. Aber im Summe glaube ich auch genau an das. Aber ich muss auch sagen, ich stelle gerade fest für mich im Moment, dass ich auch öfter im Moment zu größeren Gläsern neige, weil ich glaube, dass die Weinstilistik auch im Chianti Classico sich etwas verändert hat gegenüber den letzten Jahren. Und vielleicht eben, weil die Weine immer mehr zu reiner Sangiovese neigen, dass ich manchmal auch, überhaupt wenn sie jünger sind, dann doch gerne auf das größere Glas greife. Ich mache das sehr oft zu Hause, dass ich ein größeres und ein kleineres daneben stelle, und dann schauen wir mal, was rauskommt. Und es ist letzter Zeit sehr oft, dass das größere Glas gewinnt, zu meiner großen eigenen Überraschung. Du bist ja auch bei den Fängern, ich habe es ja schon kurz vorher erwähnt, nicht ganz entkommen, und ich konnte dich bereits mehrfach überzeugen, oder manche sagen überreden, mit mir gemeinsam einige Weingüter im Chianti Classico zu besuchen. Wenn du so jetzt an die ersten Erfahrungen, die du uns mitgeteilt hast, über dein erstes Glas Villa Antinori heranziehst, und wenn du die Besuche im Chianti mit mir oder auch mit anderen Menschen oder andere Weine aus dem Chianti, damit meine ich jetzt nicht nur mit dem Chianti Classico, an der Region denkst, wie empfindest du, wie siehst du die Entwicklung von Chianti Classico? Sagst du, die Weine, das ist mehr oder weniger so, wie es immer war, oder hat sie sich verändert, oder hoffentlich zum Positiven, sage ich jetzt einmal, wenn sie sich verändert hat?
Ja, also die Überredungskunst war jetzt nicht groß für dich, dass du uns in deine Welt,
Bilder haben gereicht,
in deine Welt mitnimmst, mitentführst. Ich kann es auch wirklich empfehlen, diese wunderschöne Weinregion zu besuchen. Es gibt in der Weinwelt definitiv momentan Veränderungen, sei es vom Klima her, sei es der menschliche Faktor.
Ich glaube auch die Technik.
Die Technik entwickelt sich auch immer wieder weiter, und die Veränderung ist auch zu spüren, auch teilweise vom Konsumenten her gefordert. Es hat ein Positives und ein Negatives. Das Positive meiner Meinung nach ist, dass die Menschen schon oder die Regionen wieder auf ihre alten Rebsorten zurückgreifen, die von der Geschichte her die Regionen geprägt haben. Das Negative auch, ob es dann mit dem Klima noch mittlerweile zusammenpasst. Und Mutter muss leider schon in vielen Weinregionen auf andere Rebsorten umgedacht und zurückgegriffen werden. Aber grundsätzlich muss man sagen, es ist eine Veränderung zu spüren. Meistens sehr, sehr positiv.
Siehst du das auch im Chianti Classico so, dass es positiv ist, hoffentlich?
Es wird auch populärer im Chianti Classico. Ja. Und dadurch auch die Wirtschaftsfaktor treibend. Auch die Weine, die in der Flasche sind, sind sensationell. Und absolute positive Einstimmung.
Jetzt haben wir eine Anata heute im Glas, also den Jahrgangs, wie man so schön sagt. Das ist ein Wort, das man auf keiner Flasche findet, aber wenn du mit Winzerinnen vor Ort sprichst, spricht jeder von der Anata. Heißt in Wirklichkeit der am Markt im Moment aktuelle Basis Chianti Classico. Aber es gibt ja auch Chianti Classico Reserva, und es gibt ja auch Chianti Classico Gran Selezione, also die drei Qualitätsstufen in der Appellation Chianti Classico. Ist diese Einordnung für dich, / deine Kolleginnen, wichtig?
Ja, ist wichtig. Ich bin auch froh, dass es gibt. Es ist einfach ein Orientierungspunkt für den Konsumenten oder für uns auch als Mitarbeiter, wo wir dann die Weine natürlich an den Gast bringen. Es heißt nicht immer automatisch, dass der Chianti Classico
die Gran Selezione wirklich der Beste ist, sage ich jetzt mal.
Um es so runterzubrechen, es ist natürlich Geschmackssache, und man wird von einer Gran Selezione genauso positiv überrascht wie vom Chianti Classico, und auch das Mittelstück, die Reserva, ist auch oft mal einer meiner Favoriten, weil es einfach von allen die Mitte hat.
Genau.
Und ja, es ist seitdem nach die Orientierungspunkte sind sehr schön.
Ich sehe das ganz genauso. Ich sage dir, große, weil 2013 wurde die Grandselezione als Kategorie eingeführt. Bis dahin gab es ja nur unter Anführungszeichen Chianti Classico und Chianti Classico Reserva. Und ich sage, der große Gewinner der Einführung der Grandselezione ist die Reserva, weil sie einfach die goldene Mitte ist.
Ja, aber um den besten Wein nochmal zu küren,
ja,
oder nochmal auf ein eigenes, ja, Podest zu stellen, war das definitiv
und der richtige Schritt. Hat ja vor 2 Jahren, und jetzt greift das gerade, die sogenannte UGA, ein ganz schreckliches Wort, eingeführt. Aber es bedeutet nichts anderes, als noch tiefer zu gehen. Also sprich, nicht nur zu sagen, Chianti Classico, Reserva oder Grandselezione, sondern auch zu sagen, an welchem Ort, das, was wir vorher kurz besprochen haben, als wir probiert haben. Also das siehst du hoffentlich, oder ich nehme an, auch positiv, dass es auch dann hier noch in Zukunft draufstehen wird. Allerdings nur bei der Grandselezione, das möchte ich noch einschränken im Moment. Das wird vielleicht noch später auf andere Kategorien, auf die anderen auch runtergebrochen, aber im Moment wird es mal nur für die Grandselezione gemacht. Das heißt, wir finden jetzt neu am Markt Grandselezione, wo draufsteht Panzano, Rada, Gaiole, Valiali etc. Also das heißt wirklich die Bestimmungen der Orte. Wird das für euch hilfreich sein, glaubst du?
Ja.
Ja. Ich höre den Seufzer.
Wird es hilfreich sein, wobei es auch immer für Verwirrung stiftet. Mhm. Also es ist zum einen Orientierung, wenn ich etwas tief in der Thematik, ja, drinnen bin. Im Allgemeinen auch für den Otto-Normalverbraucher kann es für Verwirrung stiften. Aber es geht überall auch in der Weinwelt momentan in diese Richtung. Wir haben in Österreich diese DAC-System.
Genau.
Wir haben in der Steiermark mit dem Ortsweine, mit den Lagenweinen in Deutschland. Das Ganze ist irgendwo aus dem Vorbild natürlich aus dem Burgund gegriffen, mit dem Ortswein, mit dem zweite Stufe, dem Bremer Grün, den Grand Cru-Weinen. Und ich persönlich als Weinfan finde es sehr den Schritt in die richtige Richtung, weil du schmeckst einen Unterschied. Es ist ein Unterschied zu spüren, wo die Reben wachsen, auch von den Ortschaften, von den Lagen. Und wenn sich Winzer dem verpflichten, das so rauszuarbeiten und das in die Flasche zu bringen, kann man das auch auf die Flasche schreiben und auch würdigen.
Wird das nur positiv sozusagen?
Ja.
Meinst du?
Ja, aber es wird sich auch von den Lagen, unterschiedlichen Weinlagen dementsprechend auch differenzieren und dadurch absolut positiv.
Jetzt kommen wir zu meiner Schlussfrage. Jetzt dürfen wir träumen. Oder du vielmehr. Wenn du dir jetzt den perfekten Chianti Classico wünschen könntest, welche Eigenschaften, wie soll der schmecken, riechen, beziehungsweise aussehen? Eigentlich ist es genau umgekehrt, wenn wir was probiert, aber...
Aussehen, da würde ich, habe ich den Ort im Kopf, also aussehen, würde ich nach Panzano fahren,
ja,
und das Aussehen für das perfekte Glas Wein zu trinken.
Also tiefe Weine, weil die Panzano-Weine sind sehr tiefgründige, ja, Weine, meistens, ja, sehr dunkel in der Farbe, eher dunkler.
Aber auch vom Ort, wo ich den Wein trinke.
Ach so, okay, ja gut. Okay.
Dort lässt sich der Wein am besten trinken. Also ich persönlich, mein perfektes Glas Wein ist auch immer mit Gesellschaft, ja, verbunden, mit dem Menschen, mit dem man ihn, ja, trinkt. Der Ort natürlich, den haben wir schon angeschnitten.
Ja. Aber der Chianti Classico sollte fruchtig sein, schätze ich mal, oder? Nicht? Oder darf er schon gereifter sein?
Er darf etwas gereifter sein, er soll rund sein, die Ecken und Kanten sollen sich in eine schöne Harmonie verbinden, die Frucht, die Säure, die Tanninstruktur soll einfach rund sein. Da spielt natürlich die Handarbeit des Winzers zum einen mit und dann der Zeitpunkt, wo man den Wein trinkt, auch die Lagerung, wo der Wein bis dato gelagert wurde, wenn man natürlich älter trinkt, aber das Ganze soll einfach am Gaumen rund sein und endlos am besten.
Ein guter Freund von mir sagt immer, am Ende des Tages soll alles ein rotes Bild ergeben.
Ja.
Lieber Florian, ich sage herzlichen Dank für deine Zeit. Es war mir eine große Freude und vielen Dank für deine vielen interessanten Informationen, die du uns heute gegeben hast. Ich wünsche dir und dem gesamten Team des Hangar 7 alles, alles Gute für die Zukunft.
Danke.
Und vor allem sage ich, Eviva il Chianti Classico.
Vielen, vielen Dank. Danke immer.
Danke. Das war mein Gespräch mit Florian Kempinger. Ich hoffe, du hattest ein wenig Spaß daran. Wenn du mal die Gelegenheit hast, den Hangar 7 in Salzburg zu besuchen, dann kann ich das nur empfehlen. Du hast ja gehört, wie vielfältig das gastronomische Angebot dort ist. In den Shownotes findest du den Link zur Website des Hangar 7 und dort findest du alle nötigen Informationen. Aber auch findest du dort den Link für die von mir erwähnten Episoden mit Piero Lanza vom Weingut Pocerino über den Jahrgang 2021. Wie gewohnt, auch findest du auch den Link für den Wein der heutigen Episode. Vielleicht haben wir dich ja neugierig gemacht und du möchtest auch den Wein probieren. Über meinen Onlineshop ninenchianti.com kannst du den Wein einfach und unkompliziert online bestellen. Mein besonderer Dank gilt Florian Kempinger, der sich für uns heute die Zeit genommen hat und uns ein wenig hinter die Kulissen des Hangar 7 hat blicken lassen. Danke auch an Christina von Phoenix Podcasts für die audiophile Postproduktion dieser Episode. Und danke auch an dich, dass du durch das Hören dieser Episode dein Interesse gezeigt hast. Wenn dir diese Folge meines Podcasts gefallen hat, dann lass mich das durch eine gute Bewertung oder auch mit einem netten Kommentar wissen. Und wenn du keine weitere Folge von Auf ein Glas Wein mit Nina in Chianti verpassen möchtest, dann abonniere den Podcast am besten gleich dort, wo du deine Podcasts am liebsten hörst. Falls du noch Fragen haben solltest, die sich vielleicht in dieser Podcast-Episode für dich ergeben haben oder überhaupt zum Thema Chianti Classico, dann kannst du mir gerne eine Nachricht dazu senden. Auch diesen Link findest du in den Shownotes. Ich hoffe, ich konnte dich mitnehmen in meine Chianti Classico-Welt, denn das ist meine Passion, mein Auftrag. So fühle ich es zumindest. Ich sag ciao, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich. Ich freue mich auf dich. A presto!
Chianti Wein, da war doch keine Nein, drum schenk ihm Lämmlein.